Ja, freue mich heute hier zu stehen. Ich grüße euch mit dem tiefen Frieden Gottes, auch die Zuschauer, die online zugeschaltet sind. Ich möchte am Anfang mit einer Geschichte beginnen. Von einer Geschichte von einem Soldaten. Er schreibt, mit 18 Jahren war ich beim Militärdienst. Ich wurde nach Paris einberufen. Zum ersten Mal in meinem Leben wohnte ich unter Menschen, die gar keinen Glauben hatten. Unter 30 Soldaten auf unserem Zimmer war ich der Einzige, der am Sonntag zur Kirche ging. In dieser Situation begann ich zu zweifeln, denn meine Kameraden waren im Grunde aufrichtig und sympathisch. Und doch kümmerten sie sich weder um die Kirche noch um die Religion. Also konnte man auch ohne Glauben auskommen. Und übrigens, warum sollte gerade ich, der Einzige, als Einziger Recht haben und all die anderen im Irrtum sein? So wurde ich im Herzen allmählich ungläubig. Es wurde dunkel in mir. In dieser Finsternis gab mir Gott ein Licht. Ich hatte eine Tante, die ich sehr schätzte. Das war die Tante Teresa. Sie war Krankenschwester und die Güte in Person. Sie hatte nicht geheiratet und war ihr Leben lang die stille Helferin in aller seelischen und körperlichen Not für unzählige Menschen gewesen. Einen Soldatenurlaub nutzte ich aus, um Tante Teresa aufzusuchen. Sie wohnte in einem größeren Dorf in der Nähe von Paris. Eines Nachmittags ging ich alleine spazieren und saß eine Zeit lang auf einem Brückengeländer über einen sehr schönen Fluss. Und da kam ein älterer Landstreicher vorbei und machte bei mir Rast. Wir kamen ins Gespräch. Auf einmal zeigte er auf das Haus meiner Tante. »Siehst du das kleine Haus dort drüben?« sagte der voller Begeisterung, da wohnt die beste Frau in der ganzen Umgebung. Sie hat selbst kaum was und doch tut sie alles, um uns zu helfen. In diesem Augenblick ist mir klar geworden, meine Tante ist der weitaus beste Mensch, den ich kenne, und sie ist ein tiefgläubiger Christ. Musste nicht ein Glaube, der eine solche Liebeskraft schenkt, wahr sein? So fand ich den Weg zum Glauben wieder. Das Ziel dieser Tante Teresa war es, Menschen zu helfen, Menschen die Liebe Gottes näher zu bringen. Welches Ziel hatte Jesus mit der Predigt von Markus Kapitel 1? Wie schon angedeutet, wollen wir uns heute einen Text aus dem Markus-Evangelium anschauen. Das Markus-Evangelium ist das kürzeste Evangelium, das wir in der Bibel haben. Und man geht davon aus, dass Johannes Markus dieses Evangelium geschrieben hat. Er war derjenige, der mit Paulus und mit Petrus zusammengearbeitet hat. Sehr wahrscheinlich auch möglich, dass er als Dolmetscher für Petrus gedient hat. Also sie waren Kollegen und haben dann auch so einiges durcherlebt. Und nachdem Petrus ungefähr im Jahre 64 nach Christus umgebracht wurde, haben die Heidenchristen in Rom Markus angefragt, ob er nicht diese Geschehnisse von Jesus zusammenfassen kann, sein Wirken in einem Buch verfassen kann, eine Biografie erschaffen kann. Und das ist sehr interessant, wie der Markus das gemacht hat. Der hat am Anfang ein bisschen über Johannes den Täufer gesprochen, in den ersten paar Versen. Und dann fängt er an, über das Wirken Jesu in Galiläa zu sprechen. Er zählt da so einige Geschichten auf. Und dann geht er rüber über die Reise von Galiläa nach Jerusalem. Und als letztes erzählt er über die Geschehnisse oder das Wirken Jesu in Judäa oder Jerusalem. Und unser Text heute spielt sich in Galiläa ab. Markus Kapitel 1 von Vers 14 bis 15. Markus fängt ja sein Buch damit an, dass er den Boten beschreibt, der da kommen sollte, das Reich Gottes vorzubereiten. Und das war ja nämlich Johannes der Täufer. Und dann schreibt er kurz den Aufenthalt Jesu, also die Versuchungen, die Jesus in der Wüste hatte. Und dann kommt unser Text von Markus Kapitel 1 von 14 und 15. Und da schreibt Markus nämlich Folgendes. Und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ich will heute versuchen, diesen Text auszulegen. Ich werde so stückweise vorgehen, den Text durchgehen. Ich will versuchen, ihn zu erklären, wie wir ihn besser verstehen können und was wir für unser Leben praktisch anwenden können. Dieser Text ist eine Einleitung auf das Wirken Jesu. Also, wo Jesus das Wirken anfängt. Das ist eine Einleitung darauf. Nach diesen Versen kommt die Berufung der ersten Jünger, Simon und Andreas. Und dann kommt das Heilen von Jesu. Er heilt den Besessenen, die Schwiegermutter von Petrus, einen Gelähmten, einen Aussätzigen und so weiter. Da fängt das so richtig an, dass Jesus öffentlich anfängt zu wirken. Aber bis hierher hatte Jesus noch nicht in Galiläa gewirkt. Und diese zwei Verse sind sozusagen die Einleitung auf Jesu Wirken. Und nachdem Johannes überliefert war, schreibt Vers 14. Johannes, der Täufer, war der Vorgänger von Jesus. Das wurde uns schon in Jesaja 40, Vers 3 und auch in Malachi 3, Vers 1 angekündigt, dass eine Stimme in der Wüste kommen würde oder dass ein Bote von kommen würde, um den Weg des Herrn vorzubereiten. Und dieser Bote ist Johannes der Täufer. Johannes war in der Wüste und taufte und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünde. Und als Jesus dann kam, taufte Johannes Jesus. Also die Aufgabe von Johannes war, sein Kommen, Jesu Kommen zu offenbaren, ihn anzukündigen und Jesus zu taufen. Und Johannes wurde hier gefangen genommen, überliefert oder ausgeliefert, sagen andere Übersetzungen. Markus nimmt diese selben Worte und benutzt sie in Kapitel 3, Vers 19, wo er schreibt, und Judas Iskariot, der ihn nachher überlieferte, der Jesus überlieferte. Sehr interessant zu sehen, dass Markus die Gefangennahme von Jesus mit dem gleichen Ausdruck beschreibt wie die von Jesus. Er sah in gewisser Hinsicht eine Parallele zwischen Jesus und Johannes. Beide predigten und beide predigten von der Buße. Aber warum wurde Johannes jetzt überliefert? Markus Kapitel 6, Vers 14 und weiter beschreibt uns das, warum Johannes überliefert wurde. Er schreibt nämlich, dass Johannes, Herodes Antipas, den Ersten, das war der Nachkomme von Herodes den Großen, öffentlich getadelt hatte, weil er eine geschiedene Frau geheiratet hatte. Er hatte nämlich die Frau von seinem Bruder geheiratet. Und die Frau konnte das nicht ganz ertragen und hat Johannes nachgetragen. Und Herodes ließ dann Johannes festnehmen, steckte ihn dann in der Nähe vom Toten Meer in einer Bergfestung ins Gefängnis. Da wird er dann auch später enthauptet. Und aus diesem Satz und nachdem Johannes überliefert war, lässt sich auch schließen, dass es Gottes Plan war, dass Johannes überliefert wurde. Dieses Muster findet man auch auf zwei anderen Stellen wieder, wo die Überlieferung wo Jesus seine Überlieferung ankündigt. Es war auch Gottes Plan, dass Jesus überliefert wurde. Johannes musste gehen, um damit Jesus mit seinem Wirken anfangen konnte. Also hier war ein Plan Gottes. Und nachdem Johannes überliefert war, da passierte etwas. Was passierte nachdem? Jesus kam nach Galiläa. Wir wissen von Johannes 1, 19 bis 4, 45, dass Jesus kurz in Judäa gepredigt hat. Aber da wird er nicht angenommen. Die wollen ihn nicht. Und dann kommt er nach Galiläa. Johannes der Täufer war gefangen genommen. Und jetzt kann Jesus sein Wirken wirklich anfangen. Galiläa ist, wenn man auf der Karte schaut, wenn man die ein bisschen so im Hinterkopf hat, hier ist das Mittelmeer und dann sind da so zwei See, oben ist der See Genezareth, unten das Tote Meer, ist Galiläa so zwischen dem Mittelmeer und dem obersten kleinen See. Dazwischen ist Galiläa und Judäa ist unten bei dem Toten Meer und dem Mittelmeer dazwischen. Und hier hatte Jesus ein klein bisschen gewirkt in Judäa und geht dann nach oben, nach Galiläa, und fängt da an, richtig zu wirken. Sehr interessant. Galiläa ist eher ein ländliche Gegend, hingegen Judäa eher städtisch ist. Und die Leute in Galiläa sind ganz einfache Leute. Und Jesus fängt unter diesen einfachen Leuten, in den Dörfern an zu predigen. Da fängt er an zu wirken, nicht unter Prominenten. Was macht Jesus in Galiläa? Er predigt. Er war wie ein Herold, schreibt es ein Buch. Aber was ist jetzt ein Herold? Ein Herold war im Mittelalter jemand, der über die Genealogien oder den Stammbaum, also einfach die Nachkommen, eine Ahnung hatte oder eine Ahnung haben musste. Damit er erkennen konnte, wer kämpfen durfte, und wer nicht? Und wer zum Fest dazustoßen durfte und wer nicht? Er musste aber auch Kenntnisse über die Wappen haben, also ja Flaggen könnte man vielleicht auch sagen. Also darüber musste er Kenntnisse haben, um verschiedene Zeichen, Truppen oder halt Kämpfer zu identifizieren. Er war aber unter seinem Herrn und er trug meistens ein sehr prachtvolles Gewand mit dem Wappen seines Herrn. Er wird auch als Bote oder Ausrufer eines Fürsten dargestellt. Jesus war hier wie ein Herold. Er verkündigt, predigte, rief aus. Er kennt die Wappen, das Evangelium, und er kennt genau die Gäste und Kämpfer für sein Reich. Und bei dieser Gelegenheit sagt er ganz klar, welches die Richtlinien sind, um am Fest teilzuhaben. Aber was genau predigt oder verkündigt Jesus hier? Das Evangelium, die gute Botschaft, die frohe Botschaft. Er verkündigt hier nicht irgendetwas, das er sich hier gerade ausgedacht hat. Er sprach hier von der guten Botschaft, vom Reich Gottes und der Errettung durch Christus. Sein Auftreten und Lehren ist schon ein Teil der guten Botschaft. Klar heraus kommt auch, dass es Gottes Evangelium ist, das er da verkündigt. Es ist nicht sein Evangelium, sondern das ist das des Schöpfers, dem Allmächtigen, der Christus gesandt hat, der uns gemacht hat, der dich genau jetzt betrachtet und dein Herz anschaut. Sein Evangelium predigt Jesus. Die frohe Botschaft von ihm predigt er. Er sagt damit, dass Gott, der Urheber, der Gründer des Evangeliums ist. Die Botschaft kommt von Gott. Und spricht von ihm und von seiner Herrschaft. Was es genau für uns bedeutet, sehen wir etwas später. Was aber klar im Laufe des Evangeliums rauskommt, ist, dass Jesus der von Gott angekündigte Herrscher ist, der in einer Menschengestalt kommt. Jesus beginnt seine Predigt mit den folgenden Worten: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Was genau will Jesus damit sagen? Die von Gott für die Erfüllung von den alttestamentlichen Verheißungen bestimmte Zeit ist da. Es wurde angekündigt und Gottes Wort ist wahr und man sieht, es trifft hier ein. Es wurde verheißen und es erfüllt sich. Gott ist treu. Hier ist es soweit, dass Jesus sein Wirken beginnen kann. Es ist der Zeitpunkt gekommen. Das Wort Zeit kommt von dem griechischen Wort Kairos. Es bezeichnet den Zeitpunkt. Und bei diesem Zeitpunkt muss etwas geschehen oder getan werden. Es ist eine Notwendigkeit. Es ist jetzt zu tun, egal wie die Umstände sind. Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Jesus kommt nach Galiläa, kein besonderer Ort, und fordert die Leute da auf: Seht doch, die Zeit ist da, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Mit dem ersten Lied in einem Gottesdienst sagen wir oft so indirekt: So, jetzt ist Zeit, dass wir etwas ruhiger werden, dass wir uns einstimmen auf den Gottesdienst. Der Zeitpunkt ist gekommen, der Gottesdienst wird anfangen. Jesus sagt hier, die Zeit ist erfüllt. Es wurde uns im Alten Testament angekündigt, dass ein Retter kommen würde. Johannes predigte, dass die Verheißung noch nicht erfüllt ist. Als Jesus etwas später kommt, sagt er, die Verheißung ist erfüllt. Weiter sagt Jesus, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Das messianische Reich Gottes ist nahe. Das Königreich, das Reich Gottes, das Reich der Himmel, die Königsherrschaft ist ganz nahe. Dieses Reich hat mit Jesu Kommen begonnen. Es ist nahe herbeigekommen. Damit wollten Johannes der Täufer und auch vor allem Jesus sagen, dass in Christus das Reich Gottes jedem Menschen so nahe gekommen ist, dass er in ihn eintreten kann. Das Reich Gottes ist aber noch nicht in seiner vollen Sichtbarkeit angebrochen. Jesus war noch nicht gestorben, noch nicht auferstanden und in den Himmel gefahren, als er dieses hier sagte. Aber es war eindeutig, dass er der kommende und rettende Christus war, der die Menschen von den Sünden reinigen würde. Aber dieses haben leider nicht alle erkannt. Da sie zu dieser Zeit von den Römern unterdrückt wurden, und so eigentlich auf einen König hofften, der ihn von dieser Unterdrückung der Römer befreien würde. Doch Jesus kam nicht wie ein König, sondern wie ein kleines, armes Kind. Und hier will Jesus nochmal sagen, seht doch, das Reich Gottes, seine Herrschaft beginnt hier mit meinem Wirken. Bis jetzt wurden uns so Indizien gegeben, die uns zeigen, Johannes ist gefangen genommen, er ist aber nicht getötet, dass Jesus nach Galiläa kommt, dass er anfängt zu predigen, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und jetzt nennt Jesus zwei sehr wichtige Sachen. Er sagt nämlich, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Buße tun und glauben. Zwei Sachen, die Jesus von den Menschen verlangt. Er verlangt hier nicht, dass wir irgend so ein großes Opfer bringen sollen, sondern einfach Buße und Glauben. Buße tun bedeutet seinen Sinn ändern, mit Reue umkehren, begleitet von einer echten Hinwendung des Herzens zu Gott. Buße ist im Griechischen Metanoia. Meta bedeutet nach. Neo bedeutet denken, wissen. Also Jesus fordert uns auf, hier umzudenken. Es bedeutet, dass man seinen Sinn infolge einer den Ereignissen nachfolgenden Erkenntnis ändert, durch die sich Reue über den folgenden Kurs und eine weisere Sicht der Dinge in Vergangenheit und Zukunft einstellt. Einfach gesagt, ihr geht jetzt, glaubt, im Norden ist das Ziel. Und euch wird aufgefordert, umzukehren, nach Süden zu gehen. Das bedeutet, dass euer Verstand und euer Herz davon überzeugt sein muss, dass nicht mehr im Norden das Ziel ist, sondern jetzt im Süden. Ich muss jetzt umkehren. Wenn ich davon nicht überzeugt bin, dann folgt mir keiner. Und ich gehe auch nicht nach Süden. Warum sollen wir umkehren? Römer 3, Vers 23 beschreibt uns das. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch die Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Also, wir sind alle Sünder. Deshalb sollen wir diesen Umkehr machen. Denn im Süden ist das richtige Ziel. Jesus Christus ist das richtige Ziel. Weil wir Sünder sind, folgen wir auf das falsche Ziel. Und Jesus fordert uns auf, umzukehren, ihn als Ziel zu benutzen, ihm nachzufolgen. Und durch ihn werden wir gerettet. Jesus will, dass wir ihm unser ganzes Herz geben, ihm mit ganzem Herzen nachfolgen. Die Verse 16 und 17 von Markus Kapitel 1 beschreiben uns, wozu Jesus uns brauchen will. Jesus geht am See so entlang, am See Genezareth, und sieht so einige Fischer da und sagt, hey Simon, Andreas, komm, ich will euch zu Menschenfischern machen. Diese Männer, die haben gleich gewusst, dass hinter diesen Worten etwas viel, viel Größeres dahinter steckt. Und sie sind Jesus gefolgt. Wie sieht das denn bei uns aus? Folgen wir Jesus? Wenn ja, folgen wir ihm von ganzem Herzen? Oder gehst du eher so, sagen wir, vielleicht nach Osten oder Westen, anstatt wirklich nach Süden zu gehen? Vielleicht prüfst du dich heute nochmal und fragst dich, ob du Jesus wirklich mit ganzem Herzen folgst. Sind da vielleicht Dinge, wo du sagst, die müsste ich vielleicht auch noch abgeben. Die müsste ich vielleicht auch an Jesus abgeben. Wenn du aber sagst, da möchte ich aber doch noch die Kontrolle drüber haben, dann frage ich dich, warum machst du das? Wo Gott doch alles unter Kontrolle hat. Er hat alles in der Hand. Und er kann sehen, wo es hingeht. Und wo es am besten für dich ist. Er sieht alles und er kennt dich in- und auswendig. Besser als du dein Handy kennst oder dein Auto oder dein Haus. Warum würdest du dein Leben nicht so einem Gott anvertrauen, der nur das Beste für dich sucht? Ich will dich nicht aufzwingen, aber wenn du deine Richtung ändern wirst und Jesus als deinen Retter annimmst, wirst du tiefen inneren Frieden erfahren. Ich kann nur sagen, Gott wird dich reichlich segnen. Ich hörte in dieser letzten Woche ein sehr schönes Zeugnis von einer Person, die Gott in ihrem Leben hatte und tiefen inneren Frieden erfuhr. Es war eine ältere Dame aus Paraguay, die aus ihrem Leben erzählte. Sie erzählte, wie sie mit 17 Jahren und mit ihren jüngeren Geschwistern zusammen mit dem Pferdewagen zu Freunden fuhr. Beim Rückweg gab es ein richtig großes Gewitter. Es wurde finster. Es fing an zu blitzen und donnerte. Es hagelte mit Eisstücken, die ungefähr 3 Zentimeter Durchmesser hatten. Es regnete. Es gab Sturm. Der Wind wehte, dass die Bäume so eins nach dem anderen umknicken. Die Pferde wurden unruhig, so dass sie vom Wagen springen mussten und die Pferde einfach laufen lassen mussten. Jetzt saßen sie da im Wald, 4 Teenager, ganz alleine im Finsteren, im großen Sturm mit Hagel und Wind. Einige Kilometer entfernt von anderen Menschen, ohne Handy, ganz alleine. Diese Dame sagte, es war kein Mensch da, wo sie Hilfe holen konnten. Und Handys gab's zu der Zeit noch nicht. Aber die Verbindung nach oben zu ihrem Gott, die war bei diesem Sturm, bei diesem Gewitter noch nicht abgerissen. Auch nicht bei so einem starken Sturm. Und das gab ihnen Frieden. Sie haben gebetet, sie haben Verse aufgesagt und Gott hat ihnen geholfen. Auf einmal hatten sie keine Angst mehr, denn sie wussten, Gott ist bei ihnen. Ein kurzes Zeugnis, das zeigt, wie wichtig es ist, den richtigen Weg einzuschlagen. Und wenn man ihn geht, wie gesegnet man wird, auch in ganz alltäglichen Sachen. Jesus will aber nicht nur, dass wir Buße tun, sondern auch, dass wir glauben. Ob jetzt eine Orange schmeckt, wissen wir beim Kaufen noch nicht. Oder ob die gut aussehende Torte jetzt schmecken wird, keine Ahnung, wissen wir nicht. Wir verlassen uns auf das Aussehen und auf die Erfahrung, die wir da mit dem Produkt haben. Aber um sicherzustellen, ob die Torte jetzt schmeckt, muss man sie probieren. Und hier vertrauen wir auf unsere Erfahrung, die wir damit haben. Im Glaubensleben ist es ähnlich. Wir müssen, genau wie du dem Supermarkt beim Kaufen einer Orange vertraust, auch Gott vertrauen. An ihn glauben, uns auf ihn verlassen. Wenn du schon einen Supermarkt vertraust, wie viel mehr solltest du Gott vertrauen? Denn Gott ist der Schöpfer, der alles gemacht hat, der das Beste für dich will. Er hat alles gemacht, er hat die Sonne und die Erde millimetergenau platziert. Wäre sie etwas weiter weg, wäre es zu kalt für uns. Wäre sie Millimeter näher, wäre es zu warm für uns. Er hat alles perfekt gemacht, damit alles funktioniert. Und genau an diesen Gott, an seinem Plan sollen wir glauben. Der Plan Gottes war, Jesus auf die Erde zu schicken. Er sollte unschuldig sterben, dann von den Toten auferstehen und in den Himmel fahren. Und da bereitet er unsere Wohnung vor. Und an diesem Plan, dass Jesus für uns Menschen gestorben ist, sein Blut am Kreuz für uns vergossen hat, für dich und für mich, daran sollen wir glauben. Er wird dich nicht enttäuschen. Er wird dich retten, wenn du ihn darum bittest. Und dann wirst du tiefen inneren Frieden erfahren. Ich glaube, besonders einige von unseren alten Geschwistern können bestätigen, wie wichtig dieser Glaube an Jesus ist und welchen tiefen inneren Frieden, Kraft und Freude er mit sich bringt. Buße tun und an Jesus Christus glauben, das kann ich nicht für dich tun. Ich will es lieb gern tun und damit ich jeden einzelnen von euch nachher im Himmel wiedersehen kann und mit euch erzählen kann und einfach den Himmel genießen kann. Aber ich kann's nicht. Die Entscheidung musst du treffen. Gott hat uns etwas Großartiges versprochen, wenn wir Buße tun und an ihn glauben, nämlich eine Ewigkeit im Himmel. Mit ihm, wo Straßen aus Gold sind, Tore sind aus Perlen, die Grundsteine sind aus dem besten Edelstein, die du dir vorstellen kannst. Keine Trauer, kein Leid, keine Krankheit, kein Hunger, Freude, Friede und Liebe. Das ist die Belohnung. Dafür musst du nur Buße tun und an Jesus glauben. Aber diese Entscheidung musst du treffen. Du ganz allein. Das Ziel der Tante Teresa war, den Menschen Gottes Liebe weiterzubringen. Markus, sein Ziel war es, mit Jesus seiner Predigt Menschen aufzufordern, Buße zu tun und an das Evangelium zu glauben. Genau wie am Anfang in der Geschichte, wo Tante Teresa, die nicht viel hatte, doch alles gab, um Menschen zu helfen, so gab Gott auch das Beste, seinen einzigen Sohn, um damit ich und du gerettet werden. Es liegt jetzt in deiner Hand, ob du diesen Schritt der Buße tust. Jesus wird dir deine Last abnehmen. Er wird dir helfen. Komm und gib sie ab. Ich lade euch ein, aufzustehen für ein Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du deinen einzigen Sohn geschickt hast, damit wir gerettet sind, damit wir die Erlösung erfahren können. Wir danken dir, dass Christus sein Blut vergossen hat, damit wir errettet werden. Hilf uns, unsere Last an dir abzugeben, dir von ganzem Herzen zu folgen, nicht nach Osten oder Westen zu gehen, sondern von ganzem Herzen dir nachzufolgen, denn bei dir finden wir inneren Frieden, Liebe und viel Freude. Bitte hilf uns, gib uns Kraft, diesen Schritt zu machen, dir wirklich nachzufolgen. Amen.